Wenn noch alles da ist. Tja.
Genau, aktuell sehe ich außer mir selbst 17 Leute.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist schon ganz gut. Ich sehe sie noch nicht alle, aber jetzt
Kommen
kommen
jetzt
auch immer mehr
langsam auch
Gesichter dazu.
an. Ja. Ich will das doch nicht. Die Uhr.
Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ihnen nochmal allen. Ich habe Sie heute so spät reingelassen, weil wir gerade kurz vorher noch ausprobiert haben, ob ich Ihnen gleich noch einen kleinen YouTube-Ausschnitt zeigen kann. Bei der Probe hat es geklappt. Wenn das wirklich klappt, dann zeigt das, dass ich mich immer tiefer in diese Technik einfuchse. Das sind Dinge, die für Sie alle oder für die meisten von Ihnen völlig selbstverständlich sind. Für mich ist das allerdings was ganz Besonderes. Das ist wie höhere Mathematik. Aber mal sehen, wie das klappt. Im Moment ist meine Aufmerksamkeit noch etwas geteilt, weil noch viele Leute dazukommen. Mittlerweile sind wir 21, ohne mich 20. Das ist sehr schön. Ja, all diejenigen von Ihnen, deren Gesichter ich noch nicht sehe, schalten Sie ruhig auch Ihr Gesicht ein. Das ist dann ja auch nur eine magere Simulation des Live-Erlebnisses, alle tatsächlich als richtige Menschen so dreidimensional zu sehen. Aber es ist immerhin ein Anfang. Es gibt die betreffende Person hat zwar darum, wie ich gehört habe, darum gebeten, in der Anonymität zu bleiben, aber ganz geht es doch nicht. Frau Kambas, herzlichen Dank, dass Sie die Angaben zu den Bildern, die ich zeige, noch ergänzen.
Mir ist das
Na,
peinlich.
das ist doch.
Ich will nicht immer alles besser wissen. Die
Nein,
Zeiten sind nach mir.
es ist ja
Vorbei,
nicht.
meine ich.
Es ist ja nicht so, dass das eine Besserwisserei wäre, sondern es ist ganz klar, also wünschenswerte Informationen, zum Beispiel, wo man diese schönen Bilder, die ich Ihnen zeige, auch sehen kann. Das ist sicher von allgemeinem Interesse. Zurzeit ist es so, dass ich eben meine Hilfskraft ein bisschen schonen will, weil sie gerade in der Schlussphase, also auf den letzten Metern ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit sitzt und sowieso schon so viel für mich tut. Aber also umso schöner ist es, wenn da noch dann andere Leute unter die Hände greifen. Was ich Ihnen jetzt heute an Bildern zeige, ist noch nicht auf dem aktualisierten Stand, weil ich das vorher schon auf meine Festplatte überspielt habe, aber bei Moodle können Sie bereits die aktualisierten Versionen sehen. Und da haben Sie ja jetzt alle wieder Zugang zu. Ja, mittlerweile, ach so, eine Vorbemerkung noch. Zwei von Ihnen hatten letztes Mal, weil Sie nicht dabei sein konnten, gefragt, ob ich die Vorlesung aufzeichnen kann. Ich muss zu meiner tiefsten Zerknirschung sagen, ich hätte gekonnt, aber ich habe es vergessen. Aber jetzt, ob jetzt funktioniert das? Also wer von Ihnen normalerweise dabei ist, aber zu einer Sitzung nicht teilnehmen kann, möge mir bitte sagen, dass ich Ihnen die Aufzeichnung zuschicken soll. Also ich zeichne jetzt jede Vorlesung auch auf. Das Gute an diesem WeTransfer, mit dem ich das versende, ist, dass man es nur eine Woche aufrufen kann. Das heißt, es ist dafür gesorgt, dass nicht alle meine Versprecher und Schnitzer über Jahre lang dann irgendwie weiter existieren. Okay. Ich will Als Ergänzung, nachdem Sie dieses Blatt jetzt auch auf Moodle sich anschauen konnten, in die Darbietung so von einigen ja Bildinformationen zu Zeus, mit dem wir ja schon angefangen haben, einsteige, noch ein paar Worte, weil das ja für das ganze Semester relevant ist, zu dem Blatt sagen, das auch auf Moodle eingestellt ist, mittlerweile die Informationen zu den erhaltenen attischen Tragödien. Ich hoffe, Sie sehen die jetzt alle auf Ihrem Bildschirm. Ich höre kein Nein. Dann will ich auch ein paar Sachen noch wiederholen, die ich letztes Mal schon gesagt hatte, aber auf ein paar neue erwähnen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ausschließlich von den großen drei Tragödien vollständige Werke erhalten sind. Wir haben viele tausend Fragmente zwar auch, die aber oft nur aus einzelnen Wörtern bestehen. Wenn zum Beispiel ein später antiker Grammatiker, von denen ist eine ganze Menge erhalten, ein Wort zitiert und dann sagt er dazu meinetwegen Agathon in der Tragödie sowieso. Und dann haben wir genau dieses eine Wort aus der Tragödie, was dann oft jetzt auch nicht besonders weiterhilft, aber eben einen kleinen Beleg darstellt, der dann in großen Tragödiensammlungen, also jahrzehntelang war die von August Nauck die relevanteste, die ist jetzt abgelöst durch eine neue von Stefan Rath mit DT, kommt auf die Literaturliste auch, bei der allerdings die Zählung von Nauck beibehalten worden ist. Ja, vollständig erhaltene Werke haben wir 32 Tragödien und ein Satyrspiel. Sie erinnern sich, das vierte Stück, das bei einer Tragödienaufführung nach drei Tragödien aufgeführt wurde, um für etwas Comic Relief zu sorgen. Das ist der Kyklop von Euripides, der die Handlung, die Polyphem-Szene behandelt. Also an sich eigentlich kein komisches Thema, aber in komischer Darbietung. Und es gibt eben diesen Rhesos, den ich jetzt hier auch gleich verschwinden lasse, der unter Euripides Namen überliefert ist. Aber vielleicht einer von 100 Forscherinnen und Forschern ist der Meinung, dass er von Euripides sein könnte. Aus meiner Sicht ist er ganz eindeutig unecht. Bleiben also sechs oder sieben Werke von Aischylos, die erhalten sind, wobei der Prometheus, auf den ich nachher zu sprechen komme, umstritten ist. Dazu sage ich dann noch etwas mehr. Sieben Stücke von Sophokles und 18 von Euripides, also inklusive des Kyklops. Wieso haben wir von Euripides so viel mehr als von den anderen, wofür wir natürlich dankbar sind? Wenn Sie sehen, die Zahl der Werke, die überliefert ist im Verhältnis zur Zahl der erhaltenen Stücke, dann haben wir eben von Aischylos, wenn der Prometheus echt ist, ungefähr 7% seiner etwa 80 Werke erhalten, von Sophokles 6% seiner 123. Die Zahl ist antik überliefert, dass er 123 Werke geschrieben haben soll, also immer inklusive Satyrspielen. Das würde bedeuten, wenn Sie von vier Stücken pro Aufführung ausgehen und 123 nicht durch vier teilbar ist, dass er wahrscheinlich einmal nur eine Tragödientrilogie, aber kein Satyrspiel geliefert hat. Während wir bei Euripides zwei verschiedene Zahlen angegeben haben, die 88 oder 92, die beide plausibel sind, da sie beide durch vier teilbar sind. Hier noch ein interessantes Detail. Also ich finde das interessant, aber ich habe ja sowieso ein Faible für Zahlen. Wenn Sie immer von vier Aufführungen ausgehen, dann sehen Sie, Aischylos hat 20 Mal aufgeführt, Sophokles 31 Mal und Euripides 22 oder 23 Mal. Und das ist jeweils, Aischylos war von 499 oder 98 bis 456 etwas über 40 Jahre tätig. Sophokles 64 Jahre, Euripides knapp 50 Jahre. Das heißt, es kommt bei allen dreien erstaunlich gut hin, dass sie im Durchschnitt alle 2 Jahre eine Tetralogie aufgeführt haben. Das ermöglicht uns diesen kleinen Einblick in die Werkstatt, dass sie also im Durchschnitt so ungefähr 2 Tragödien pro Jahr geschafft haben. Auf die Zahl der Siege bin ich schon eingegangen, dass Aischylos und Sophokles zu Lebzeiten sehr viel erfolgreicher waren als Euripides, aber sich das dann posthum angeglichen hat. Eine Bemerkung noch zu den Daten. Euripides, manche von Ihnen, die sich genau auskennen, werden sich vielleicht wundern, warum ich 484 angebe, während man normalerweise 480 liest. Das ist auch überliefert, aber ich habe das früher auch immer angegeben, bin allerdings immer misstrauischer geworden. Denn das Jahr 480 bietet einfach einen besonders schönen, ja, Synchronie, die aber fast zu schön ist, um wahr zu sein. Das Jahr der Schlacht von Salamis und alle drei, der siegreichen Seeschlacht der Athener gegen die Perser. Und alle drei Tragödiendichter sind damit verbunden. Aischylos habe mitgekämpft. Sophokles habe bei der Siegesfeier dem Jünglingschor mitgesungen, der den Sieg gefeiert hat. Er war damals 16, vom Alter her ist es plausibel. Und Euripides sei in dem Jahr geboren, also 480. Und da Euripides auch noch von Salamis stimmt, ja, haben sich die antiken Leute wahrscheinlich so vorgestellt, dass während der Schlachtlärm draußen tobte, Euripides Mutter ihn drinnen zur Welt gebracht hat. Also die auch überlieferte Zahl 484 ist wahrscheinlicher. Sie sehen daran wiederum, die drei sind für antike Verhältnisse ganz ordentlich alt geworden. Aischylos immerhin 69. Die meisten von Ihnen kennen die etwas bizarre Anekdote von seinem Tod. Für die anderen erzähle ich es noch mal kurz. Aischylos hat seine letzten Lebensjahre in Sizilien verbracht, auf Einladung des Tyrannen Hieron von Syrakus. Und es gibt bestimmte Seevögel, ich weiß jetzt nicht welche, die gerne Schildkröten essen und die besondere Intelligenz entwickelt haben, dass, weil sie normal ja Schildkrötenpanzer nicht knacken können, dass sie die Schildkröten, also das ist jetzt kein Jägerlatein, das gibt's wirklich, die Schildkröten hochheben, mit in die Luft nehmen und dann aus großer Höhe auf einen Stein fallen lassen, was den Schildkrötenpanzer zerknackt und dann können sie ihn essen. Was hat das mit Aischylos zu tun? Antiker Überlieferung nach hat einer dieser Vögel Aischylos voll Glatze mit einem Stein verwechselt und eine Schildkröte auf den Kopf fallen lassen, was nicht nur die Schildkröte, sondern auch Aischylos Schädel platzen lassen habe. Wenn es nicht wahr ist, ist es schön erfunden. Also wäre er sonst noch älter geworden als 69. Euripides ist 78 geworden. Das ist für Antike schon sehr viel. Und Sophokles gar 90. Beide im selben Jahr 406 gestorben. Also ein schreckliches Jahr für die europäische Literaturgeschichte. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich eine Story, die auch schon mindestens die Hälfte von Ihnen kennt, nochmal erzählen soll. Aber weil ja auch ein paar Erstsemester drin sind, bitte ich um Ihre Verzeihung für eine weitere Abschweifung. Ein anderer schrecklicher Tag der Literaturgeschichte. Nicht nur ein schreckliches Jahr, sondern ein schrecklicher Tag ist der 23. April 1616. Weil an diesem einen Tag Shakespeare und Cervantes gestorben sind, also der Don Quixote-Autor, Es stimmt aber trotzdem nicht, denn Cervantes ist 11 Tage früher gestorben als Shakespeare. Warum sind sie trotzdem am selben Tag gestorben? Weil in England noch der julianische Kalender galt, aber in Spanien schon der gregorianische. So ist dasselbe Datum, nicht derselbe Tag. Das können Sie mal so, wenn Sie mit Freunden irgendwelche Quizrunden spielen, können Sie das sicher verwerten. Ja, ich sollte mich da aber nicht zu lange verlieren. Dass gerade diese Stücke erhalten geblieben sind von Aischylos und Sophokles und viele von Euripides, liegt an einer Auswahl, die im 1. Jahrhundert nach Christus getroffen worden ist. Man hat in dieser Zeit nicht mehr alle Stücke gelesen, manche waren nicht so populär mehr. Und Gelehrte haben in Alexandria, was ja die Kulturhauptstadt der Welt war in dieser Zeit, eine Auswahl von 7 Aischylos, 7 Sophokles und 10 Euripides-Stücken getroffen. Und das sind genau die, die erhalten geblieben sind. Pech, wenn eben beim Prometheus ein unechtes Stück drin ist. Der sicher unechte Rhesos von Euripides ist auch dabei ausgerechnet. Und diese Stücke sind dann genau die, die erhalten geblieben sind, woran man sieht, dass eben Stücke, von denen viele Kopien hergestellt worden sind, sich besser erhalten als solche, die nur in wenigen Abschriften überliefert sind. Dass wir bei Euripides noch mehr haben, da könnte ich Sie jetzt, ich könnte das so als Aufgabe machen, schauen Sie sich mal die griechischen Titel an und formulieren Sie eine Arbeitshypothese, und könnte Sie das während der Sitzung machen lassen. Aber das ist jetzt vielleicht doch etwas zu verspielt. Sie werden feststellen, deswegen ist der griechische Titel wichtig, dass auffallend viele Stücke mit Äta oder Jota anfangen. 5 mit Jota, 3 mit Äta. Und das sind genau die Stücke, die separat überliefert worden sind, offenkundig als Bestandteile einer alphabetischen Gesamtausgabe, von der ein einziges Exemplar überliefert geblieben ist und uns, dem wir dann zu verdanken haben, dass so ganz großartige Stücke wie der Herakles oder die Iphigenie in Aulis überhaupt erhalten geblieben sind. Also durch einen reinen Zufall. Das sind meine 3 Lieblingstragödien von Euripides, sind Herakles, die Troerinnen und die Iphigenie in Aulis. Und 2 von den 3 hätten wir nicht, wenn die Überlieferung hier es nicht gut gemeint hätte. Ja, ich werde natürlich eben nicht auf alle Stücke eingehen, sondern, und auch nicht die Stücke der Reihe nach besprechen, sondern eben jeweils orientiert an unseren Göttern. Und der Gott, mit dem wir es jetzt zu tun haben, Zeus, tritt in keiner einzigen dieser Tragödien selbst auf. Wir wissen überhaupt nicht, wir kennen keine Tragödie, von der wir sicher sagen könnten, dass Zeus als Person aufgetreten ist. Und das lässt möglicherweise Rückschlüsse darauf zu, oder legt die Vermutung nahe, dass Zeus als oberster Gott eine so vornehme Gestalt ist, dass man ihn vielleicht in der Tragödie nicht auftreten lassen wollte. Ich schiebe hier jetzt noch einige Bemerkungen ein, die man so Lizenzen und Tabus der Tragödie, der Darstellung in der Tragödie nennen könnte. Und werde das so ein bisschen leitmotivartig durch das ganze Semester verfolgen, um dann am Ende des Semesters zu einer abschließenden Position zu kommen. Sie werden im Laufe des Semesters feststellen, dass es ganz schön haarige Götterkritik in den Tragödien gibt. Und man kann sich fragen, wie war das mit den religiösen Vorstellungen, mit den Lizenzen verbunden, zumal an einem Fest, das ja zu Ehren eines speziellen Gottes des Dionysos aufgeführt Tragödien, die zu diesem speziellen Dionysos-Fest aufgeführt wurden. Das Bild, das wir von der athenischen Religionsausübung, da fast alle diese Stücke in Athen aufgeführt worden sind und alle Autoren ja Athener waren, können wir uns also da wirklich ganz auf Athen beschränken. Das Bild, das wir von der Kultausübung religiöser Praxis in Athen im 5. Jahrhundert gewinnen, ist durchaus uneinheitlich. Auf der einen Seite gab es gegenüber, das merkt man in der Komödie noch viel deutlicher als in der Tragödie, gegenüber der Art, wie man mit Göttern umgehen konnte, erhebliche Lizenzen. Es ist zum Beispiel kein Problem, dass in Aristophanes Komödie die Frösche Dionysos, also ausgerechnet der Gott, dem dieses Fest geweiht ist, als verfressener Lustmolch und Feigling dargestellt wird. Er wendet sich an einer Stelle in dem Stück sogar an seinen Priester, der auf dem absoluten Ehrenplatz im Theater saß, als er sich gerade vor Angst in die Hose gemacht hat, beziehungsweise das, was er anstelle einer modernen Hose trägt, sagt er zu seinem Priester, hilf mir aus dieser Misere raus und wenn das Ganze überstanden ist, dann gehen wir zusammen einen saufen. Also da ging eine ganze Menge. Auf der anderen Seite waren die Athener völlig humorlos, wenn es um bestimmte Arten, ja um, sagen wir mal, Ansätze von Atheismus ging oder was man in dieser Richtung interpretiert hat. Wir wissen, dass der Philosoph Anaxagoras um 430 vor Christus aus Athen verbannt worden ist, weil er behauptet habe, dass die Sonne ein glühender Stein sei, nichts weiteres. Und der noch viel bekanntere Fall des Sokrates, der 399 wegen angeblicher atheistischer Umtriebe hingerichtet worden ist sogar. Ich kann jetzt in dem Zusammenhang nicht darauf eingehen, inwieweit das auch in beiden Fällen nur Vorwände waren, um jemand, den man nicht mochte, loszuwerden. Aber Tatsache ist, dass eine atheistische Haltung generell oder etwas, was man als solche interpretiert hat, durchaus gefährlich werden konnte, wenn man sie öffentlich geäußert hat. Das Rätsels Lösung durfte so ungefähr sein, wie sich diese religiöse Toleranz auf der einen Seite und die Unbarmherzigkeit auf der anderen Seite miteinander in Einklang bringen lassen. Das ist etwas, was für die Römer später genauso gilt. Da die Menschen in ihrer großen Masse an die Götter geglaubt haben und eben an ein Beziehungsgeflecht zwischen Göttern und Menschen, wie wir es schon in den letzten Sitzungen beobachtet haben, hatte man auch Angst vor den Göttern. Und diese Angst bezog sich aber nicht auf den Umgang generell mit ihnen, sondern auf die korrekte Befolgung kultischer Vorschriften. Vereinfacht gesagt, wenn man seine kultischen Verpflichtungen erfüllt hat, geopfert hat, gebetet hat, dann war alles gut. Und in diesem Rahmen gab es dann auch Lizenzen, etwa beim Theater. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die die Theaterfeste der Griechen so in einen karnevalesken Zusammenhang gestellt haben. Im Karneval ist ja auch eine Menge möglich, was sonst nicht möglich ist, im Positiven wie im Negativen. Und das ist, wenn Sie sich die römische Geschichte anschauen, da noch viel ausgeprägter. Wenn man sich eben anguckt, so das Verhältnis der Römer etwa im 1. und 2. Jahrhundert zu Christen und Juden, es war überhaupt kein Problem, dass Christen und Juden an einen anderen Gott geglaubt haben als die Mehrzahl der Römer. Das war den Römern völlig gleichgültig. Probleme haben sie dann bekommen, wenn sie nicht bereit waren, ihre kultischen Verpflichtungen in der Öffentlichkeit gegenüber dem Staatskult wahrzunehmen. Und dann konnte es, wie wir wissen, auch lebensgefährlich werden. Nicht ganz so ausgeprägt, aber ähnlich war es in Griechenland wohl auch. Ja, bevor ich jetzt wieder zu Zeus zurückkomme und dann endlich auch zu, nach einer bildlichen Einleitung zu Texten über Zeus, sollte ich Ihnen hier Gelegenheit für Nachfragen und oder Bemerkungen geben. Herr Gottschalk, warum wundert es mich jetzt gar nicht, dass Sie sich melden?
Ja, manche Sachen bürgern sich einfach ein. Ja, ich wollte fragen, ob es theoretisch denkbar ist, dass der spöttische Umgang mit bestimmten Gottheiten in der Tragödie oder auch in der Komödie vor allem einfach zur korrekten Ausübung des Kultes dazu zählt. Und in Zusammenhang damit noch, ob man sagen könnte, dass ein spöttischer Umgang einfach ja zum Wesen eines bestimmten Gottes eher passt als zu anderen. Also Dionysos als Gott des Weines, der Musik, also auch wenn das hier aufgezeichnet wird, nenne ich das einfach mal Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Also dass so jemand als eher empfänglich für spöttische Darstellung empfunden wird als ein Zeus, der über allem steht, der einen gewissen Status verkörpern muss und über dem auch keiner mehr steht, an den man sich dann wenden könnte, wenn man sich mit ihm verscherzt hätte. Mhm. Ist es möglich, dass solche spöttischen Praktiken dann einfach als angemessen im Rahmen der Kulthandlung gesehen wurden, die Aufführung der Tragödien ja waren?
Ja, da lässt sich eine klare Antwort drauf geben, aber Sie haben mir ein wichtiges Stichwort gegeben, da habe ich vergessen, darauf hinzuweisen, das müsste ich noch. Es wird eben aufgezeichnet, diese Vorlesung. Sie wird ja nicht öffentlich aufgezeichnet, das heißt, ich schicke sie nur an diejenigen von Ihnen weiter, die auch an der Vorlesung teilnehmen. Aber wenn jemand, ich muss Ihnen natürlich das Recht einräumen, wenn jemand von Ihnen nicht einverstanden damit sein sollte, dann müssen Sie sich nicht jetzt outen, aber dann bitte ich Sie, mir eine Mail zu schicken. Aber wie gesagt, ich halte es für unproblematisch, weil ja nur Leute, die sowieso an dieser Vorlesung teilnehmen, auch in den Genuss dieser Ausführungen kommen. Und wenn Sie es wissen, dass es aufgezeichnet wird, können Sie ja auch vermeiden, Dinge zu sagen, von denen Sie nicht wollen, dass die gesamte Öffentlichkeit sie erfährt. Aber wenn Sie Einwände dagegen haben sollten, schicken Sie mir bitte eine Mail. Und sonst, wie gesagt, diejenigen von Ihnen, die Sie zugeschickt bekommen, das ist jetzt im Moment aktuell eine Person. Es kann aber immer mal jemand dazukommen, der eben zu einem bestimmten Termin nicht Zeit hat, kann die genau eine Woche abrufen und dann ist sie wieder verschwunden. Also sie kommt nicht in die Öffentlichkeit. Ja, zu Ihrer Frage, Herr Gottschalk. Man muss, was den Spott angeht, differenzieren. Spott gegenüber den Göttern gibt es in der Tragödie im Allgemeinen nicht. Es gibt so ein paar Stellen bei Euripides, wo man sich fragen kann, ob das vielleicht doch der Fall ist. Es gibt in der Tragödie aber Götterkritik durchaus. In der Komödie gibt es Spott reichlich und das ist, ich habe das Stichwort Karneval genannt, wirklich wohl Bestandteil des Kults. Also das darf man da, so wie man die Obrigkeit verspotten darf im Karneval. Ein vergleichbares Phänomen kennen Sie mit den römischen Saturnalien, wo die Sklaven jedes Jahr am 17. Dezember ja über die Stränge schlagen durften und sich von ihren Herren bedienen ließen. Das ist gerade in autoritären Gesellschafts- und Herrschaftssystemen etwas, was kluge Leute erkannt haben, dass es nicht schlecht ist, so der unterdrückten Masse mal so ein paar Tage ein Ventil zu geben, an dem sie sich abreagieren können. Und wenn die Saturnalien vorbei sind, das war in Rom sprichwörtlich geradezu, ne, wenn die Sklaven es dann zu wild getrieben haben, konnten die Herren sie darauf hinweisen, dass der nächste Tag schon ein Tag nach den Saturnalien ist und dass es dann wieder 364 Tage Möglichkeiten gibt, die Verhältnisse umzudrehen. Und so war es wohl mit dem Spott gegenüber den Göttern auch. Das gehört also speziell in den Bereich der Komödie. Aber ich kann jetzt hier vorausgreifen, es gibt einige Götter, die gegenüber Spott, nach allem, was wir wissen, tabu waren. Das ist zum einen Zeus. Also Zeus zu verspotten war doch ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen viel. Das ist bis zu einem gewissen Grade Poseidon. Der tritt zwar in Aristophanes Vögeln auf und, ja, sagen wir mal, er ist keine ganz ernste Figur, aber er wird auch nicht verspottet. Das betrifft Athena. In Athen kein Wunder als Schutz- und Stadtgöttin. Die Stadt Athen ist ja nach Athena benannt, nicht umgekehrt. Also die ist in, spielt wirklich eine sehr große Rolle im gesellschaftlich-religiösen Leben in Athen. Siehe, wie wir heute noch sehr eindrucksvoll an den beachtlichen Resten des Parthenon sehen können, ihres Haupttempels. Und das kann man sogar interessanterweise direkt verfolgen, Hades. Das wundert jetzt keinen, warum man den Gott der Unterwelt nicht verspottet oder das vielleicht vorsichtshalber nicht tut. Ich komme darauf, weil wir Hades ja auch kurz behandeln. Er ist nicht sehr ergiebig, weil man in der, ja, im Drama eher einen Bogen um ihn macht. Aber das ist der Gott, mit dem man die längste Zeit seines Lebens, kann ich jetzt nicht sagen, aber die längste Zeit seiner Existenz zu tun hat. Und da sind dann gewisse Vorbehalte nachvollziehbar. Herr Koschak.
Ja, ich wollte auch noch mal zu Zeus nachfragen. Also Sie hatten gerade gesagt, dass er in den Tragödien nicht persönlich auftritt. Ich wollte noch mal genau fragen, wie es in der Komödie aussieht. Also in Plautus Amphitryo zum Beispiel kommt er ja vor und dann wäre es ja logisch, wenn er auch mal irgendwo bei Menander vorkäme. Und gibt es irgendwie einen Unterschied dann zwischen also Menander und der alten Komödie? Also ist da irgendwas erkennbar an Tendenz oder Entwicklung?
Ja, eine komplexe Frage, aber eine sehr schöne Ergänzung. Dankeschön. Ich fange von hinten an, weil das einfach ist. Bei Menander und den anderen Dichtern der neuen Komödie sind wir in einer viel, viel schlechteren Überlieferungssituation als bei der alten Komödie, wobei sich da die Überlieferung ja auch auf die 11 Aristophanes-Komödien beschränkt. In der neuen Komödie tauchen auch Götter auf, in aller Regel im Prolog. Und das sind dann meistens keine, der Amphitryo ist eine Ausnahme, auf den komme ich gleich zu sprechen. Dann meistens keine so besonders prominenten Gottheiten. Also bei Menander taucht mal Pan auf. In Plautus Rudens, der Sterngott Arcturus. Aber die greifen normal in die Handlung nicht ein. In der alten Komödie sind Götterauftritte durchaus häufiger. Also wir haben etwa im Aristophanes Vögeln, wie schon erwähnt, Poseidon, Herakles und ein Gott einer der Triballer, weil es auch im Götterhimmel sozusagen eine multikulturelle Gesellschaft herrscht, ein Gott von einem Barbarenstamm hoch im Nordosten, der nicht vernünftig Griechisch kann und nur Kauderwelsch redet. Das ist eine sehr lustige Szene. In den Fröschen tritt Hades unter seinem freundlicheren Namen Pluton am Schluss auf, davor Dionysos und Herakles. Also Götterauftritte sind da durchaus häufiger. Der interessanteste Fall ist in der Tat der Amphitryo. Jetzt muss ich mich direkt am Riemen reißen, um da nicht gleich eine Stunde drüber zu reden. Das ist tatsächlich das einzige, also Plautus Amphitro, das einzige antike Theaterstück, in dem wir einen Auftritt von Zeus erleben, und zwar einen relativ prominenten. Wenn man sich den Amphitro anschaut, das haben wir letztes Semester in dem Amphitro-Seminar, das ich abgehalten habe, ja ausgiebig analysiert. Die Komikanteile sind ganz stark verteilt. Also Zeus hat eine Komik des mit ihm Lachens über, also er ist der völlig souveräne Gestalter des Geschehens. Es gibt keinen Ansatz dazu, dass man sich über Zeus lustig macht, sondern Zeus macht seine Scherze auf Kosten anderer. Bei Hermes Merkur, der auch auftritt, ist das deutlich differenziert. Normalerweise lacht man auch mit Merkur über die anderen, aber an ein paar Stellen gibt Zeus ihm auch ordentlich eins mit, woran man den Unterschied in der Hierarchie deutlich merkt. Also es gibt keine Ansätze zur Verspottung von Zeus Jupiter im Amphitruo. Aber jetzt die Frage, kam er im griechischen Drama auch vor? Die ist sehr spannend vor dem Hintergrund, dass man ja, das ist die meistgestellte Frage bei Plautus, wir wissen ja, dass praktisch alle, wenn nicht alle römischen Komödien eine griechische Vorlage hatten, ist in dieser Vorlage Zeus auch aufgetreten. Die communis opinio ist, dass Plautus entweder selbst oder über eine Zwischenstation, ein nicht bekanntes Stück eines griechischen Komödiendichters, auf eine Tragödie dieser Thematik rekurriert. Und der wahrscheinlichste Anwärter ist die Tragödie Alkestis von Euripides, die verloren ist. Wir haben einige Fragmente daraus, die aber für dieses Thema nicht so ergiebig sind. Und hier kann man sich in der Tat fragen, ist Zeus selbst aufgetreten? Es ist eine von den Tragödien, das ist also geradezu in der Tragödienforschung sprichwörtlich geworden. Die englische Altphilologin Anne Pippin Burnett hat in den 1960er Jahren eine sehr gute Untersuchung mit dem Thema Catastrophe Survived geschrieben, in dem eben Tragödien behandelt werden, meistens von Euripides, in denen es eben kein tragisches Ende gibt, sondern durch Eingreifen eines Deus ex machina die Situation gerettet wird. Und das war in der Alkestis wohl so. Alkestis, also es drohte tragisch zu enden, weil Alkestis unter dem Vorwurf des Ehebruchs von ihrem Mann Amphitryon verbrannt werden sollte. Wir haben da eine Vasendarstellung, die das Thema hat. Und dann rettet sie Zeus mit einem ordentlichen Unwetter. Und die Sache wird geklärt. Wir wissen allerdings nicht, ob er selbst aufgetreten ist. Ein Unwetter kann man auch so darstellen. Es wird sicher einen Deus oder eine Dea ex machina gegeben haben. Aber das muss nicht Zeus selbst gewesen sein, sondern etwa der Götterbote Hermes bietet sich dafür an. Also keine sichere Evidenz für einen Zeus-Auftritt in einer griechischen Tragödie. Weitere Fragen? Dann gebe ich Ihnen jetzt hier auch nach diesem Bombardieren mit Informationen. Nadine, wolltest du was fragen oder hast du ja nur die Haare gestrichen?
Hallo. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich sollte vielleicht diese tolle Funktion auch mal nutzen, statt mich hier zu melden. Genau, die Frage geht über die Titel, denn ich habe mich bei meiner Hausarbeit wirklich öfter mal geärgert, weil mehrere Titel irgendwie doppelt oder sogar dreifach besetzt sind. Und auf der Titelliste sah es jetzt aber doch so aus, als ob eigentlich ganz klar wäre, wie dieses Stück auf Griechisch heißt. Deshalb wollte ich fragen, wie kommt es zustande, dass wir trotzdem ja für manche Stücke einfach heute zwei oder sogar drei unterschiedliche Namen haben?
Ich bin jetzt im Moment, frage ich mich, hast du ein konkretes Beispiel? Ich wühle jetzt nämlich gerade im Gedächtnis.
Genau, ich glaube, das war bei Euripides Helena, die aber manchmal auch die Dioskuren heißt. Also ich bin jetzt richtig, ja. Und das gab es bei mehreren noch.
Ja, also an sich sollte es das nicht geben, weil wir schon, also der Titel eines Stücks, der stammt ja tatsächlich vom Autor selbst. Unter diesem Titel wurden die Stücke dann ja für den Tragödienwettkampf eingereicht. Und wir haben auch aus der Antike Titellisten. Und von daher ist es in den meisten Fällen schon eindeutig. Es kann jetzt aber vielleicht mal sein, dass ja es für das eine oder andere Stück Alternativtitel gibt, dass du also jetzt bei deiner Arbeit ein bisschen Pech gehabt, wenn dir da gerade welche begegnet sind. Aber an sich, also die Titel auf der Liste, die ich gezeigt habe gerade, das sind auf jeden Fall die normalen.
Dankeschön.
Manchmal ist es, weiß man es also, dass er meist bei verlorenen Stücken so wirklich nicht genau oder sind eben Alternativen möglich. Wir wissen zum Beispiel, dass Sophokles auch die Amphitryon-Tragödie-Thematik behandelt hat in einer Tragödie. Sophokles entsprechende Tragödie hieß Amphitryon wohl, die von Euripides hieß Alkmenen. Also so ist es dann, ja, je nachdem, welche Figur wichtiger war. Euripides ist ja also vor allem vielleicht eines der markantesten Merkmale an ihm, sind ja seine starken, faszinierenden Frauenfiguren. Deswegen ist es bei Euripides plausibel, dass er ein Stück auch eher Alkmene als Amphitryon nennt. Ja, übrigens können Sie sich alle so melden, wie Sie es wollen und am geschicktesten finden, aber tatsächlich, wenn Sie diese Meldehand eingeben, ist die Chance, dass ich sehe, am größten. Vor allem bei denen, die ich nicht im Bild sehe, sondern deren Namen hier nur aufleuchten. Gut, wenn es jetzt im Moment keine weiteren Fragen gibt, dann jetzt ein bisschen Comic Relief mit einigen weiteren Bildern und drücken Sie die Daumen, dass es klappt, einer kurzen Filmszene. Wir machen also bei Zeus weiter bei den antiken Götterdarstellungen. Und da soll es erst noch, genau. Sehen Sie jetzt Leonardo, Correggio und Tizian wieder? Gut, jetzt mache ich sie auch noch groß. Das Bild wollte ich Ihnen, damit habe ich ja letztes Mal geschlossen, das wollte ich nur noch mal kurz aufrufen zur Anknüpfung und vor allem mit Blick auf die mittlere Gestalt, auf Io, die nachher noch eine Rolle spielen wird bei der Behandlung des Prometheus. Io ist ein besonders schönes Beispiel, oder eigentlich kein schönes, sondern ein trauriges Beispiel für ja Schäden, die menschliche Gestalten oder Io ist eine Nymphe von Haus aus durch ihre göttlichen Liebhaber erleiden, als eben die Annäherung von Zeus an Io in Gestalt einer Wolke, wie Sie es hier auf dem Bild von Correggio sehen, hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Hera kriegt das sofort wieder spitz. Und Zeus schafft es gerade noch im letzten Moment, als er Hera herannahen sieht, Io in eine Kuh zu verwandeln. Hera durchschaut den Trick natürlich, sagt dann aber, tut so, als würde sie nichts merken und fragt scheinheilig, oh, was hast du denn da für eine schöne Kuh? Sag mal, die ist ja wunderschön, schenkst du mir die? Ja, was sollte Zeus machen, damit das Ganze nicht auffliegt? Schenkt er sie die Io-Kuh, dann Hera. Und Hera lässt sie von dem sprichwörtlich gewordenen 100-äugigen Riesen Argos bewachen, der mit den Argusaugen, wobei immer maximal die Hälfte seiner Augen schläft. Also er ist immer zur Hälfte wach. Jetzt unternimmt Zeus tatsächlich was zugunsten von Io. Er schickt Hermes, der es schafft, Argos einzuschläfern und ihn zu töten und auf die Weise Io zu befreien. Das ist gleichzeitig noch ein schönes Aition, denn Hera rettet, als sie es bemerkt, die Augen von Argos, der ja eigentlich auch wieder nichts dafür kann, indem sie sie auf einen Pfau setzt. Das ist also die aitiologische Erklärung für die Pfauenaugen bis heute. Das sind also eigentlich die Argusaugen. Und sie rächt sich jetzt trotzdem weiter, indem sie die Kuh Io, die immer noch eine Kuh ist, von einer Bremse durch einer offenkundig besonders bösen und schmerzhaften Bremse durch die ganze Welt verfolgen lässt. Und hier verlasse ich dieses Motiv, dem wir dann eben im Prometheus wieder begegnen werden, aber zeige Ihnen noch ja vor allem zwei großartige Zeus-Gemälde, die auch beide sehr berühmt sind, von Jean-Auguste Dominique Ingres, einem französischen Klassizisten, Jupiter und Thetis, basierend auf einer Szene in der Ilias, wo Thetis, die Mutter von Achill, merken Sie sich den Namen, die kommt auch gleich wieder vor, Zeus darum bittet, die Schmach, die ihr Sohn Achill durch Agamemnon erlitten hat, zu rächen. Thetis nähert sich Zeus in der klassischen Haltung einer Bittflehenden, entweder hier auf einem Knie, meistens auf beiden Knien. Und eine typische Geste ist, dass man mit der einen Hand das Kinn und mit der anderen das Knie dessen, dem man um etwas bittet, umfasst. Zeus hier wundervoll abgeklärt, ganz hoheitsvoll, etwas desinteressiert. Er guckt nicht etwa zu ihr hin, sondern guckt geradeaus mit würdevollem Blick. Die eine Hand lässig auf eine Wolke gelegt, wie der Fahrer eines Cabrios auf der Autobahn. Da ist da natürlich keine Wolke. In der einen Hand das Zepter und sein Wappentier, der Adler, neben ihm. Sich also ganz überlegene Majestät. Am Rand Hera, auch mit Zepter, die aber offenkundig skeptisch guckt, was dann ihr Göttergatte möglicherweise wieder im Schilde führt. Das nächste Gemälde ist für mich eins der großartigsten Gemälde, die es überhaupt gibt. Ich würde es also immer in die Top 10 meiner Lieblingsgemälde rechnen. Ich habe eine, natürlich nicht das Original, auch in meinem Wohnzimmer hängen. Jupiter und Semele von Gustave Moreau, einem Maler des Symbolismus, der Dutzende von mythologischen Darstellungen geschaffen hat, dem wir auch noch häufiger begegnen werden. Ich hatte Ihnen in der ersten Sitzung die Geschichte von Jupiter und Semele schon erzählt. Ich erinnere nur kurz daran, durch einen miesen Trick erreicht Hera wiederum in Verkleidung, dass Semele sich in den Kopf setzt, dass ihr göttlicher Liebhaber Zeus ihr in seiner wahren Gestalt, das heißt als Blitz erscheinen soll, was sie natürlich versenkt und tötet. Und diesen Moment hat Moreau in seinem ja symbolhaft überladenen Gemälde eingefangen. Das Gemälde ist übrigens, das ist also für Leute, die sich auch für die Symbolismus- und Jugendstilmalerei gerne mögen. Es gibt in Moreaus letzten Wohnhaus in Paris ein wunderbares Moreau-Museum, wo also, ich glaube, es sind über 100 Gemälde von ihm hängen, also in dem Haus, in dem er tatsächlich gewohnt hat, so ein bisschen abseits der Touristenströme im Moment sowieso, aber wenn Sie sich für sowas interessieren, dann planen Sie es bei Ihrem nächsten Paris-Besuch unbedingt ein. In diesem Detailausschnitt kann man es besser sehen. Zeus hier unter seinem römischen Namen Jupiter in einer etwas ungewöhnlichen Präsentationsform, nämlich als jugendlicher Gott ohne Bart, zwar auch mit wallender Lockenpracht, aber eher im Apollon-Stil, auch sehr hoheitsvoll, die von diesem Strahlenkranz umgeben, der seine blitzartige Erscheinung symbolisiert. Trotzdem hat er eine Blume in der Hand, die wohl die Liebe zu Semele ausdrücken soll, aber das nützt ja in diesem Moment eben nichts. Und am deutlichsten zeigt eben der starre, gerade ausgerichtete Blick, dass er in einer machtvollen Epiphanie erscheint, in der er auch etwas Schlimmes anrichtet und Semele hier auch den Oberkörper erschrocken zurückgelehnt, ihn mit einem Gesichtsausdruck voller Entsetzen, einem ausgebreiteten Arm, einem angewinkelten vor seiner göttlichen Macht zurückweichen, dass hier etwas Schlimmes passiert, sieht man hier an dieser Stelle, wo ein Blutrinnsal ihren Körper herabsickert und vor ihr sehen sie einen davonflatternden Eros, also einen Liebesgott, der vor diesem grausigen Geschehen seinen Kopf zwischen seine Arme steckt und offensichtlich weint. Aber ein hoffnungsvoller Aspekt, also es werden auch verschiedene zeitliche Ebenen hier miteinander vermixt, ist im Hintergrund, sehen Sie eine Gestalt, die ikonografisch ganz eindeutig an Maria orientiert ist. In einer Fortsetzung des Mythos holt Dionysos, als er erwachsen ist, seine Mutter Semele aus der Unterwelt und vergöttlicht sie. Und diese Apotheose soll wohl in dieser Gestalt ausgedrückt sein. Der Marienbezug ist noch deutlicher mit diesem heiligen, scheinartigen Sternendiadem, das sie hat. Also verschiedenes, so Entsetzen, Trauer, Hoffnung sind in diesem Gebild verwoben. Übrigens, die apollinische Erscheinung von Jupiter ist noch hier dadurch unterstrichen, dass er eine Leier dabei hat, die ja ein typisches Element des Gottes Apollon ist. Meine Lieblingsfigur aber auf diesem Gemälde, das hat Nadine bei ihrer Auswahl hervorragend getroffen, ohne dass ich es ihr gesagt hätte, ist die faszinierende, furchterregend schöne Gestalt hier links unten in der Ausschnittsvergrößerung, die Unterweltsgöttin Hekate, die so als eine Art, ja, düstere, eigentlich ist es im Mythos eine Cousine der Artemis, die manchmal auch mit Artemis identifiziert wird. Das macht Moreau hier auch mit der Mondsichel, die ein typisches Attribut von Artemis in ihrer Rolle als Mondgöttin ist. Gleichzeitig die Göttin so des nächtlichen Spuks und der Gespenster, die hier einen Unterweltsbezug herstellt. Ne? Denn eben das Nächste, was Semele ja passieren wird, ist, dass sie hier runter in die Unterwelt kommt. Und eben mit diesem, also ein eigentlich sehr schönes Gesicht, das aber durch diesen extrem starren Gesichtsausdruck und die stechenden Augen unheimlich wird. Gehen wir in die Moderne. Zeus ist eine beliebte Figur im modernen Film. Wenn Sie Disneys wunderschönen Zeichentrickfilm Herkules noch nicht kennen, sollten Sie ihn sich unbedingt anschauen. Der ist auch wunderbar geeignet für den Schulunterricht. Und man kann daran sogar nicht einfach nur den Kindern Spaß machen, sondern man kann auch bestimmte Dinge daran zeigen. Das, was mich immer am meisten fasziniert und das Auffallendste ist, dass die Geschichte hier natürlich für einen amerikanischen Familienfilm umgeschrieben werden muss. Denn Herakles ist ja eben ein Bastard, den Zeus in seinem Seitensprung mit Alkmene zeugt. Und Hera ist ja deswegen während des ganzen Lebens von Herakles sein grimmiger Feind. Das geht für einen Film mit einer Altersfreigabe ab 0 natürlich nicht, schon gar nicht in den USA, dem bigottesten und verlogensten Land der Welt. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Amerika-Fans beleidigt habe. Sind natürlich nicht alle so, wie die jüngsten Ereignisse zeigen. Da sind Zeus und Hera natürlich ein liebendes Ehepaar und Herakles ist ihr gemeinsamer Sohn. Ja, und eine andere moderne Erscheinungsform von Zeus, also was ich auch immer nur dringend empfehlen kann, auch für angehende Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht zu verwenden, Percy Jackson, sei es im Buch oder in der Verfilmung leider. Also obwohl die beiden Filme so um die 400 Millionen Dollar eingespielt haben, war das für das Merchandising wohl nicht genug, sodass weitere Romane nicht verfilmt werden, leider. Mittlerweile sind die Darsteller auch, also die Darsteller der jugendlichen Helden, alle so Anfang bis Mitte 30 und damit wachsen sie allmählich aus der daraus die Rolle von 17-Jährigen spielen zu können. Aber hier Zeus in Aktion, dargestellt von Sean Bean, den sie, die meisten von Ihnen, noch eher als Boromir aus dem Herrn der Ringe und als Ned Stark aus Game of Thrones kennen. Und hier jetzt, wenn es funktioniert, tatsächlich eine kleine Filmszene. Dazu, Moment, gehe ich noch einmal kurz raus. Und jetzt hoffentlich an der anderen Stelle gleich wieder rein. Und jetzt müsste es im Idealfall funktionieren. Sieht man's? Ja.
Also ich kann alles sehen, aber ich höre nichts.
Hören Sie Rauschen wenigstens?
Nein, ich höre gar nichts.
Oh.
Von dem Video.
Hören Sie alle nichts?
Korrekt.
Genau.
Ja, dann müssen Sie sich mit der Optik begnügen. Wie man jetzt den Ton herstellt, weiß ich leider nicht. Aber ich mache es mal größer wenigstens, dann sehen Sie noch mehr.
Liegt wahrscheinlich am Headset, ne? Weil er da ja aufnimmt. Also.
Poseidon. Ich kann ja versuchen mitzusprechen gleich. Ja, der Olymp, wie Sie vielleicht wissen, in dem Film ist sehr amerikanisch, oben im Empire State Building, oberstes Geschoss. Und rechts Zeus. Die Brüder begegnen sich. Zeus fragt, was siehst du? Poseidon sagt, Wolken. Bis jetzt ist der Dialog noch intellektuell unterkomplex. Zeus droht ja, wenn er jetzt seinen Blitz nicht zurückbekommt, einen Krieg zu entfachen. Und jetzt streiten sie sich, weil Zeus Poseidon vorwirft, dass sein Sohn Percy der Blitzdieb sei. Der gibt ihm noch 14 Tage, den Blitz zurückzubringen. Oder es wird Krieg geben. Kurze Machtdemonstration. Ja, das hoch. So, ich hoffe, jetzt ist es weg wieder. Jetzt muss ich es für mich noch wieder wegbekommen, aber Sie dürfen es jetzt nicht mehr sehen, hoffe ich. Aber ich krieg es nicht mehr weg. Hilfe! Moment, sobald ich dieses Problem los bin. Ah, jetzt bin ich.
Damit es überhaupt.
Genau. So, jetzt sollte es weg sein. Ah, ich sehe gerade auf die Nachricht, Trumps Anwälte streichen Klage zusammen. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Ja, Sean Bean hat sich ja immer darüber beschwert, dass in den Filmen, wo er auftritt, dass er normalerweise ziemlich früh stirbt. Das gilt sowohl für Herr der Ringe als auch für Game of Thrones. Als Zeus hat er dann endlich mal eine Rolle, wo er unsterblich ist. Jetzt aber wieder werden wir seriös und beschäftigen uns mit Zeus jetzt wirklich in der Tragödie. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, dass gerade jetzt eine besonders dunkle Wolke über das IG Farbenhaus zieht, was bewirkt, dass ich sogar mal, um vernünftig sehen zu können, Licht anmachen muss. Bin sofort wieder da. Ich bin allerdings nicht so wie einer der Vorgänger von Herrn Bernsdorf auf dem Lehrstuhl hier, Walter F. Otto, von dem bekannt war, dass er an die griechischen Götter geglaubt hat. Also die waren für ihn wirklich auch im 20. Jahrhundert noch Realität. Ja, am interessantesten für die Art, wie uns Zeus begegnet, ist von den drei großen Tragikern Aeschylus. Und dazu empfehle ich Ihnen, erscheint dann auch eines Tages in der Literaturliste, dieses ausgezeichnete Buch von der Marburger Kollegin Sabine Völlinger. Eigentlich sollte es nur Aeschylus heißen, aber aus Marketinggründen hat der Beck Verlag noch Meister der griechischen Tragödie drunter gesetzt, als wären Sophokles und Euripides keine Meister. Da gibt es eben zu jedem der drei einen allerdings sehr guten Band, zu Sophokles von Helmut Flasser, zu Euripides von Martin Hose. Auf alle drei Bücher werde ich im Laufe des Semesters immer wieder zurückkommen. Mehr indirekt spielt Zeus eine Rolle in der Orestie von Aeschylus, also der einzigen erhaltenen Tragödientrilogie, die wir haben, bestehend aus den Stücken Agamemnon, die Koephoren und die Eumeniden, die ja drei Etappen in der düsteren Geschichte der Atridenfamilie, die ja geprägt durch über mehrere Generationen immer weitergehenden Verwandtenmord ist. Eine kurze Zusammenfassung. Es beginnt schon beim Ahnherrn der Familie Tantalos, der seinen Sohn Pelops schlachtet, um die Allwissenheit der Götter zu testen und ihn zum Fraß vorsetzt. Das funktioniert nicht. Die Götter erwecken Pelops wieder zum Leben und Tantalos bekommt dann ja seine berühmten Tantalus-Qualen. Pelops bringt wenigstens niemand in der Familie um, sondern nur einen Wagenlenker, seinen Wagenlenker Myrtilos, der Mitwisser bei einem Verbrechen ist, das er begangen hat. Er stürzt ihn von einer Klippe. Der Sturz dauert allerdings so lange, dass Myrtilos noch Zeit hat, ihn zu verfluchen, beziehungsweise die Familie zu verfluchen. Atreus und Thyest, die Söhne von Pelops, geraten aneinander. Thyest spannt Atreus seine Frau aus und Atreus schlachtet dafür in guter Familientradition Thyests Söhne und setzt sie ihm zum Fraß vor. Thyest merkt's nicht und isst sie. Dann zeugt Thyest, mit seiner noch überlebenden Tochter, um in der nächsten Generation noch jemand zur Rache zu haben. Einen neuen Sohn, Aigisthos, also Inzest zwischen Vater und Tochter ist auch noch drin. Wobei die Tochter Pelopia nicht weiß, dass ihr Vergewaltiger ihr eigener Vater ist. Als sie es dann irgendwann doch erfährt, begeht sie natürlich Selbstmord. Aigisthos schwört dann ewige Rache der Familie, der anderen Linie, der Familie seines Onkels Atreus, macht sich dann, als Agamemnon in Troja ist, an seine Frau Klytämnestra ran. Klytämnestra und Aigisthos bringen Agamemnon um, Elektra und Orest, die Kinder, bringen Klytämnestra um, Orest wird dafür von den Erinnyen verfolgt. Und dann endlich setzen die Götter mal einen Schlussstrich und bringen das düstere Geschehen zu einem, ja, kann man sich fragen, ob wirklich versöhnlichen Abschluss. Nebenbei, habe ich vergessen zu erwähnen, ermordet Agamemnon ja auch noch seine Tochter Iphigenie. Also eine Familie von einer solchen Abscheulichkeit, dass da selbst die Tudors und Valois daneben verbleichen, obwohl die im 16. Jahrhundert auch einiges in dieser Richtung zu bieten haben. Im Agamemnon, dem wir uns jetzt zuwenden wollen, ist die Situation die, dass zu der Zeit der Stückhandlung Klytämnestra die Ermordung ihres Mannes vorbereitet und dass mir das immer ganz besondere Freude macht, ein tolles System sich ausgedacht hat, um ganz schnell zu erfahren, wann der Trojanische Krieg zu Ende ist, wenn also die Griechen gewonnen haben. Von Troja nach Mykene sind, ich weiß nicht wie viel, aber mindestens 1000 Kilometer. Wie schafft man es, diese Entfernung in weniger als einer halben Stunde zurückzulegen? Durch Feuersignale, die in regelmäßigen Abständen angebracht sind, von Troja bis Mykene. Und Sie wissen jetzt natürlich alle, worauf ich anspiele. Die Feuersignale, mit denen der Angriff von Saurons Heer auf Minas Tirith nach Rohan gemeldet wird, das hat Tolkien natürlich aus Aeschylus Agamemnon. Das ist gar keine Frage. Pardon, erstaunlich, dass diese sehr wirkungsvolle Methode der Nachrichtenübermittlung so selten angewendet worden ist. Außer diesen beiden Beispielen kenne ich keine weiteren. Und während Klytämnestra also ihre Vorbereitungen trifft, sie weiß, dass sie jetzt noch ungefähr 2 Wochen Zeit hat, alles für die Ermordung vorzubereiten, wartet der Chor, bestehend aus dem ältesten Rat von Mykene, erwartungsvoll, aber auch voll düsterer Vorahnungen auf die Rückkehr ihres Königs. Entschuldigung, muss gerade, glaube ich, mal einen Schluck Wasser einschieben. An dieser Stelle sind noch ein paar Sätze zum Tragödienchor erforderlich. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie sich die antike Tragödie weniger wie ein modernes Theaterstück vorstellen müssen, sondern eher wie ein Singspiel, also etwas wie Mozarts Zauberflöte, Beethovens Fidelio oder Webers Freischütz, in dem eben gesprochene und gesungene Partien einander abwechseln. Und für den Gesang ist zum größten Teil der Chor zuständig. Es gibt auch schon so etwas wie Arien, Monodien heißen die, aber im Großen und Ganzen singt der Chor, und zwar in bestimmten Sequenzen. Der Chor ist also auch Bestandteil des Dialogs, und zwischen den einzelnen Szenen, die es gibt, sind Chorlieder eingeschaltet. Das ist das Element, das am stärksten erkennen lässt, dass, wie ich letztes Mal erwähnt hatte, die Tragödie höchstwahrscheinlich aus dem Dithyrambos hervorgegangen ist, also ein Kultlied für den Gott Dionysos, bei dem es eben manchmal auch schon Wechsel zwischen Solisten und Chor gab. Der Chor spielt in allen Tragödien eine Rolle. Es gibt ihn immer und seine Bedeutung nimmt im Laufe des 5. Jahrhunderts allmählich ab. Bei Aeschylus ist er noch sehr stark präsent. Bei Sophokles und Euripides nimmt seine Bedeutung sowohl quantitativ als auch vom Beitrag zu der Handlung ab. Bei Aeschylus kann er auch sogar noch Protagonist des Stücks sein, wie in den Hiketiden, die den stärksten Anteil an gesungenen Versen überhaupt in der erhaltenen griechischen Tragödie hat. Nämlich hier sind tatsächlich etwa 60% gesungen. Und die Tatsache, dass in diesen zusammenhängenden Chorliedern der Chor in aller Regel Reflexionen anstellt, die manchmal sogar in den philosophischen Bereich gehen können, Theologisches behandelt, die Handlung kommentiert, hat den bedeutenden Literaturwissenschaftler und Dichter August Wilhelm Schlegel im späten 18. Jahrhundert dazu gebracht, zu formulieren, eine ganz berühmte Formulierung, dass der Chor das Sprachrohr des Dichters sei, dass die eben Gedanken des Dichters, moderner gesprochen, die Autorintention vermittelt. Das ist natürlich sehr schön, wenn es stimmt, weil man dann vom Autor selbst serviert bekommt, wie er sein Stück gesehen haben will. Eine andere sehr mächtige Stimme, die sich dieser Auffassung angeschlossen hat, ist kein geringerer als Friedrich Schiller. Und damit war das dann für mehr als 100 Jahre Gesetz sozusagen der Tragödienforschung, bis modernere Stimmen, von denen keine so prominent war wie Schlegel und Schiller, aber mal daran erinnert haben, dass in Aristoteles Poetik zu lesen ist, dass der Chor genau wie die anderen ein Mitspieler sein soll, der am dramatischen Geschehen beteiligt ist, quasi der vierte Schauspieler. Es gibt ja sonst üblicherweise drei. Und damit wäre eben deutlich, dass man das, was der Chor sagt, nicht so ohne weiteres als Meinung des Autors, sondern erstmal als Meinung einer handelnden Person zu betrachten hat. Ich habe meine wissenschaftliche Laufbahn exakt damit begonnen, dass ich die Rolle des Chors in den späten Sophokles-Tragödien untersucht habe. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, dieses Glück wird leider nur wenigen zuteil, die schon ihre Examensarbeit veröffentlichen konnten in einer erweiterten Version. Ein erstes kleines Buch vor der Dissertation, wenn ich das jetzt mittlerweile lese, also das habe ich eben mit 26 geschrieben im Wesentlichen, dann bin ich manchmal erröte ich ein bisschen, manchmal denke ich, das würdest du heute nicht mehr so sagen, aber alle fangen mal klein an. Das ist jedenfalls als Vorspann wichtig. Ich vertrete darin, also bin auf dieser moderneren Linie, eben dass der Chor zuallererst mal eine handelnde Person ist, wenn auch eine handelnde Person, die aus ganz vielen Leuten besteht. Aber interessanterweise ist der Chor eine einheitliche Rolle. Also er ist so eine Art, ich habe das in meinem Buch kollektives Individuum bezeichnet. Ein Philologe namens Baur hat mich, der ist nicht weiter bedeutend, hat mich dafür in einem Aufsatz sehr scharf angegriffen. Er hat das so formuliert, Paulsen versteigt sich zu der absurden Behauptung, dass... Damit hat er mein kollektives Individuum angegriffen. Glücklicherweise hatte ich dann die Gelegenheit, in einem anderen Aufsatz zu replizieren. Ich habe es etwas vornehmer gemacht. Und ich verstehe überhaupt nicht, was er eigentlich will, warum er sich so aufregt. Sie sehen aber daran, dass das nicht ganz unumstritten ist. Jedenfalls Der Chor besteht aus 12, später dann 15 Sängern. In dem Fall ist das generische Maskulinum auch wirklich ein korrektes Maskulinum, weil auch wenn der Chor aus Frauen bestand, er von Männern gesungen wurde. Also auch wenn er eine Frauenrolle hatte, haben Männer gesungen, genauso wie auch alle Frauenrollen von Männern gespielt worden sind. Was durch die Tatsache, dass die Schauspieler Masken getragen haben, die dann im Falle von weiblichen Rollen auch Frauenmasken waren, kaschiert werden konnte. Aber das muss man wirklich sagen, auf der athenischen Bühne leider hatten Frauen nichts zu suchen. Also der Chor tritt nicht als eine Summe von bestimmten Individuen auf, sondern als ein in seiner Meinung geschlossenes Ganzes. Die Tatsache, dass der Chor eben auch ein Mitspieler ist, heißt jetzt natürlich umgekehrt auch nicht, dass man das, was er sagt, nicht vielleicht doch als Äußerungen, die einer eigenen Haltung des Autors entsprechen, vereinnahmen kann. Und die Diskussion, die kann ich Ihnen da ein bisschen auch an der ersten Textstelle, die ich Ihnen vorführen möchte, gleich demonstrieren. Das ist auf dem auf Moodle hochgeladenen auf Seite 3 die erste Textstelle Agamemnon 160 bis 172. Und hier habe ich leider, als ich die Texte zusammengestellt habe, einen Fehler gemacht, dass ich zu früh abgebrochen habe und die Stelle eigentlich weitergehen sollte. Und das, was weitergeht, genau, jetzt brauchen wir es noch nicht, das zeige ich Ihnen gleich auf dem Bildschirm. Und Nadine, ich schicke dir das und du kannst das dann auch noch auf Moodle einstellen. Aber jetzt für den Moment reicht es dann, wenn Sie es gleich sehen. Das gehört zu den berühmtesten Versen von Aischylos überhaupt in der Parodos. Die Parodos ist das Einzugslied des Chors. Der Chor ist also nicht von Anfang an auf der Bühne. Es gibt normalerweise einen Schauspielerprolog. Und dann zieht der Chor ein, indem von zwei Seiten her jeweils die Hälfte der Sänger nicht auf die Bühne treten, denn der Chor steht nicht auf der Bühne, sondern hat einen eigenen abgegrenzten Bereich, die Orchestra, die vor der Bühne ist. Wenn Sie schon mal in Griechenland waren, sei es im Dionysos-Theater oder im besterhaltenen Theater auf dem griechischen Festland in Epidauros, das noch größer ist als das Dionysos-Theater, dann können Sie das sehen. Sie haben also vor dem rechteckigen Bühnen vor der rechteckigen Bühne mit dem Bühnenhaus im Hintergrund ein etwas mehr als Halbkreis, halbrund, in dem das die Orchestra darstellt. Und da ist der Chor, sobald er einmal eingezogen ist, für den ganzen Rest des Stücks. Während der Chor also einzieht, singt er, ja, stellt er sich auch vor, das müssen die, muss das Publikum ja wissen, wer er ist, und nimmt Stellung oder reflektiert so über das Geschehen der letzten Jahre, ist nicht so ganz zufrieden mit der Herrschaft von Klytaimnestra, ne? Also da ist durchaus auch so ein für attische Verhältnisse des 5. Jahrhunderts vor Christus völlig selbstverständlicher Machismo. Naja, jetzt regiert uns schon seit 10 Jahren eine Frau. Das ist ja nicht so optimal. Und dann gibt es einen markanten Metrenwechsel und der Chor setzt zu seinem sogenannten Zeus-Hymnos ein. Der Wechsel von so einem Metren-Gemisch, das jambisch-daktylisch bestimmt ist, hin zu überwiegend trochäischen Versmaßen, können Sie vielleicht, das ist jetzt so im Bereich der Modulation, stellen Sie sich ein Musikstück vor, das in C-Dur steht und ein Mittelteil in Fis-Dur hat oder sowas. Dann man merkt also schon in diesem Fall an der Tonart und im Falle der Parodos des Agamemnon am Metrum, dass hier etwas völlig Neues kommt. Und hier singt dann der Chor die Verse Zeus hostis pot estim. Ich lese es Ihnen jetzt nicht metrisch vor. In der Übersetzung von Ludwig Wolde. Zeus, wer auch immer er sein mag oder wer auch immer er ist, Zeus hostis pot estim, der Chor bringt also gleich zum Ausdruck, dass Zeus von seiner Wesenart her kaum erkannt werden kann. Er kann sich ihm nur annähern, wenn's ihm dann lieb ist, so genannt zu werden, nämlich Zeus, will ich ihn oder spreche ich ihn auch damit an. Ich kann, wenn ich alles abwäge, nichts vergleichen, außer Zeus. Das ist jetzt ein bisschen unlogisch formuliert. Es ist eine Mischung aus den Vorstellungen, ich kann nichts mit Zeus vergleichen und ich kann nicht sagen, was so ähnlich wäre wie Zeus. Also Zeus ist völlig einmalig. Wenn ich das vergebliche Leid von meiner Sorge wahrhaftig abschütteln soll. Es gibt, das ahnen Sie hier vielleicht schon ein bisschen, es gibt kaum was Schwereres in der griechischen Dichtung als Chorlieder von Aeschylus. Die haben es mächtig in sich. Sie sind ungeheuer poetisch. Die Sprache ist, also wenn Sie da einen Vergleich in deutscher Dichtung haben wollen, fällt mir am ehesten Hölderlin ein. Also es ist was völlig aus der Alltagssprache abgehoben ist. Aeschylus liebt auch Neologismen, komplizierte Wortungetüme und manchmal so im Ungefähren bleibende Konstruktionen. Aber darauf kann ich hier natürlich im Einzelnen nicht eingehen. Das Einzige, was mir einfällt in der griechischen Dichtung, was vergleichbar in seiner Schwierigkeit ist, sind die Chorlieder von Pindar. Die sind so vom Niveau her, vom Schwierigkeitsniveau her etwa auf derselben Ebene. Was aber der Chor damit sagen will, darauf kommt es uns hier ja an, ich kann nicht sagen, wer Zeus ist, wer immer er ist. Ich weiß nicht mal, ob er Zeus heißt. Aber wenn es ihm dann recht ist, mit diesem Namen angerufen zu werden, spreche ich ihn so an. Nichts ist mit Zeus vergleichbar. Findet eben nichts, was ihm gleicht. Wenn man die Bürde des Gedankens wahrhaftig abwerfen will. Also Zeus ist, wenn einen Sorgen drücken will, der Chor damit sagen, die einzig geeignete Instanz, um ihn anzusprechen. Und damit sind wir ja durchaus in einer uns auch vertrauten Gebetssituation. Wenn man Sorgen hat und sich an eine Gottheit wendet, mit der man diese Sorgen teilen oder von der man Hilfe in diesen Sorgen sich erhofft, dann ist Zeus also der am besten geeignete. Das nächste ist jetzt gerade für unseren Kontext weniger wichtig, der ehedem eine Urgewalt war, damit meint er Uranos, den Großvater und Vorvorgänger von Zeus, von dem redet man nicht mehr, auch nicht der dann ward, ist dahin, weil er den Besieger fand, das ist Kronos, der Vater von Zeus, aber das eigentlich Wichtige, das kommt jetzt. Jetzt muss ich auf meinem Feelgood, genau, da ist es. Und ich hoffe, dass Sie es jetzt gleich sehen. In einer anderen Übersetzung von Oskar Werner, der noch schöner als Ludwig Wolde geschafft hat, die Unverständlichkeit von Aeschylus auch in die deutsche Übersetzung reinzuretten. Hier kommen nämlich die beiden berühmtesten Worte die Aeschylus geschrieben hat, das Pateimatos. Ton phronein brotus hodosanta, ton pateimatos tenta, kyrios echein, bezogen auf Zeus, den, der die Sterblichen auf den Weg des Denkens gesetzt hat, den, der festlegte, dass Leiden durch Lernen durch Leiden ja gültig sei, sich gültig verhalte wörtlich. Also ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich habe es zuerst falsch rum formuliert. Manche von Ihnen, vor allem in Prüfungssituationen, kennen auch Matei Pathos, Leiden durch Lernen, aber Aeschylus meint es natürlich umgekehrt, Lernen durch Leiden. Ich versuche es jetzt noch wörtlicher als Werner. Es tropft anstelle des Schlafes vor dem Herzen an Leiden erinnernde Mühe. Auch zu Unfreiwilligen kam einsichtig zu sein. Von den Gottheiten aber ist das wohl gewaltsam die Gunst derer, die am ehrwürdigen Steuer sitzen. Im Klartext, die gewaltsame Gunst der Götter besteht darin, dass die Menschen durch Leiden lernen. Also es ist so eine harte Schule, wem es immer gut geht, der erfährt weniger fürs Leben als derjenige, der eben auch leidet. Und das ist im Grunde genommen das Prinzip, das in der Herrschaft des Zeus sich manifestiert. Agamemnons Lernen, man kann sich jetzt natürlich fragen, funktioniert das auch immer? Agamemnon mag vielleicht durch sein Leiden lernen, dass es falsch war, seine Tochter Iphigenie umzubringen in einer Opferhandlung. Aber er hat für diesen Erkenntnisprozess ungefähr so lange Zeit, wie es braucht, dass Klytaimnestra ihr Beil auf ihn niedersausen lässt. Da er dreimal schreit, tötet ihn erst der dritte Schlag, aber viel Zeit für die Erkenntnis ist nicht gegeben. Aber das ist natürlich auch in dem Sinne zu verstehen, dass auch durch das Beispiel, das man mit seinem Leiden liefert, andere davon profitieren können. Man kann sagen, es ist ein Konzept, das hier erkennbar wird, von göttlicher Gerechtigkeit, das vielleicht unter dem Motto hart, aber gerecht zu fassen sei. Also Zeus ist kein Gott, der es einem leicht macht, aber er, der einen durch Leiden lernen lässt, aber letztendlich eine gerechte Herrschaft ausübt. Das ist die traditionelle Auffassung der Zeus-Theologie von Aeschylus, wie sie von den meisten Gelehrten vertreten wird. Albin Lesky, von dem die immer noch beste griechische Literaturgeschichte, also sie ist auch noch besser als meine, aber Lesky hatte auch 600 Seiten mehr Platz, als ich das auszubreiten. Sie wird durch eine neue, noch bessere bald vollständig ersetzt sein, nämlich durch die dreibändige antike Literaturgeschichte im Rahmen des Handbuchs der Altertumwissenschaft, die Bernhard Zimmermann und Andonios Rengakos herausgeben. Die beiden ersten Bände sind schon erschienen. Der dritte Band soll, nachdem er eigentlich vor 3 Jahren hätte erscheinen sollen, nun aber ganz bestimmt in 2 Jahren erscheinen. Das ist dann ein, wie man es in DDR-Zeiten gesagt hat, Autorenkollektiv, dem ich auch angehöre. Insofern schleiche ich mich durch die Hintertür dann doch wieder in die beste griechische Literaturgeschichte rein. Von mir können Sie da Rhetorik des 5. Jahrhunderts schon lesen und künftig den Roman. Ja, zurück zu Lesky, der ist also einer der Archegeten dieser Zeus-Theologie. Zeus ist also, das ist auch wichtig festzustellen, in diesem Chorlied, der ja, es ist keine monotheistische Konzeption, aber Zeus ist so sehr der überragende Gott, dass alle anderen sich also deutlich unter ihm einzureihen haben. Sodass man hier erstmal so den Anfang einer Entwicklung vielleicht greifen kann, die dann in der stoischen Theologie zu einem quasi monotheistischen Konzept führt. Es gibt die anderen Götter auch, aber sie verblassen vor der Bedeutung, die Zeus hat. Diese traditionelle Deutung, die wird von Sabine Völlinger in dem erwähnten Aeschylus-Buch relativiert und in Frage gestellt, indem sie eben sehr stark darauf verweist, man soll nicht immer in der Tradition von Schlegel und Schiller automatisch annehmen, dass der Chor das Sprachrohr des Aeschylus sei. Ich bin mittlerweile, also ich habe früher auch einfach diese Lesky-Position vertreten, ich bin jetzt mittlerweile da nicht mehr ganz so apodiktisch auf dieser Seite, würde allerdings, und habe ja auch schon in der Diskussion das gesagt, Sabine Völlinger entgegenhalten, dass wenn Aeschylus eben seine Rezipienten nicht auf die falsche Fährte locken will, dass das, was der Chor sagt, auch seine Meinung sei, dann sollte er das irgendwie auch deutlich machen durch bestimmte Hinweise. Das Beste, was man machen kann, ist ein irrender Chor. Das gibt's bei Sophokles und Euripides. Dadurch wird klar, eben ein Chor, der sich objektiv irrt, der kann nicht Sprachrohr des Dichters sein, denn der irrt sich ja in seinem Stück nicht. Er ist ja sozusagen auf der Ebene des Schaffens der Tragödie. Er ist ja der Schöpfergott der Tragödie, die er schreibt sozusagen. Und wenn sich der Chor von diesem Kosmos distanziert, dann hat er Unrecht. Bei Aeschylus ist das allerdings nicht zu erkennen. Ich gebe Sabine Völlinger allerdings insofern recht, als das zu stark betont worden ist, also als sei oder als wäre Aeschylus in erster Linie eben ein Theologe gewesen, der Tragödien geschrieben hat. Ich zitiere Völlinger, Seite 52, die Tragödie ist nicht ein Instrument, mit dem sich Aeschylus als Politiker oder Theologe erweisen will. Genealogische, religiöse und politische Bezüge sind die Parameter, innerhalb derer der aeschyläische Mensch handelt. Diese Bedingungen herauszuarbeiten und die Motive und Abgründe individuellen Handelns in ihnen war das Anliegen des Aeschylus. Was wir aber als erstes Resultat der Beschäftigung mit Zeus mitnehmen können, ist, Zeus ist der in dieser Darstellung, zumindest des Chors im Agamemnon, der unangefochtene Obergott, der König und Herrscher des Kosmos, nach dessen Regeln alles funktioniert und zumindest in der Art, wie ihn der Chor präsentiert, und dieser Art der Darstellung widerspricht Aeschylus zumindest in der Orestie nirgends, ist er ein Gott, der nach dem Motto hart, aber gerecht das Geschehen unter den Menschen lenkt. Das wollen wir in der nächsten Sitzung dann noch ein bisschen ausführen. Jetzt habe ich Ihnen in diesem zweiten Teil keine Gelegenheit zu Fragen gegeben, da erfahrungsgemäß Fragen nach 15.45 Uhr immer unpopulär sind. Würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, sich das zu merken und dann am Anfang der nächsten Sitzung zu stellen, wo ich die Beschäftigung mit Zeus dann auch schon zu Ende führen werde und optimistisch bin, dass ich seine Brüder Poseidon und Hades mit kurzen Worten abhandeln kann, bevor wir dann mit den schon erwähnten Gottheiten mit A weitermachen, die für unsere Thematik hauptsächlich ergiebig sind. Ja, dann bedanke ich mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Michael, wir telefonieren gleich, wenn es dabei bleibt. Und ja. Super, danke. Und allen anderen wünsche ich einen schönen Nachmittag, eine gute Woche. Bleiben Sie gesund. Es sieht ja jetzt ein ganz klein bisschen so aus, als würden die Verhältnisse etwas besser. Die Inzidenz in Frankfurt ist jetzt immerhin schon von 290 auf 245 gesunken. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.